Markus begrüßt heute Guntram Friede. Guntram ist derzeit Vice President of Marketing für die EMEA-Region beim Prozessintelligenz-Softwareunternehmen Celonis. Mit einer Karriere, die wichtige Führungspositionen bei großen Technologieunternehmen wie Salesforce oder MuleSoft umfasst und als Startup-Investor und Berater hat er sich einen Ruf als treibende Kraft für Wachstum und die Gestaltung von Marketingstrategien für innovative Software-as-a-Service-Produkte erworben. Er besitzt einen Master of Arts in Unternehmensstrategie und Führung von der University of Nottingham. Guntram lebt in Zürich, interessiert sich leidenschaftlich für Rugby, japanische Küche, moderne Kunst, Wandern und Wassersport.
Guntram, ich freue mich sehr, dass wir uns beide treffen zu unserem Podcast Dirty Deeds Done Well. Unsere Klassikerfrage als erste. Guntram, hast du eine Lieblingsmarke?
Die habe ich und zwar ist das seit einigen Jahren Oatly. Das ist ein richtig cooler Brand, die finde ich sehr knackig, wie sie sich am Markt behauptet haben und natürlich auch die ganzen Marketingmaßnahmen, die sie fahren. Viel Humor, viel Frische drin und das gefällt mir enorm gut.
Ist ja eine ziemliche Oldschool-Brand, wenn man sich so ansieht, wo die eigentlich herkommt.
Und ja, aber sie haben den Markt relativ schnell und dynamisch erobert und haben natürlich auch mit der traditionellen Milchindustrie, haben sie sich natürlich da auch einige Feinde gemacht.
Hast du Oatly oder Oatly gesagt?
Oatly.
Da müssen wir nochmal. Ich war bei der Brandmarke.
Super.
Okay, und wie bist du dazu gekommen? Was begeistert dich an der Marke so?
Vor ein, zwei Jahren habe ich aufgehört, Kuhmilch zu trinken. Jetzt mag der eine oder die andere mit den Augen rollen, aber hat mir ganz gut getan. Und ich habe das einfach mal ausprobiert, hat mir geschmeckt, auch im Kaffee. Und dann ist mir natürlich als Vermarkter, sind mir natürlich auch die Kampagnen aufgefallen. Und ich finde die einfach super frisch und knackig und mit viel Humor. Und ich liebe im Marketing einfach Humor und ein bisschen Witz. Und dass du, wenn du irgendwas auch draußen auf der Straße siehst, auf den Billboards, wie sie ihre Brand darstellen, das bleibt einfach hängen. Zu Marketing gehört Humor und eine gewisse Spritzigkeit und das machen die einfach zuerst sehr gut.
Ja, und ich meine, was auch OnPack zum Beispiel machen, unterscheidet sie maßgeblich im Regal. Also die haben da schon einiges ganz gut verstanden.
Absolut. Wenn du als Challenger in den Markt reinkommst mit so einer traditionsgeprägten Industrie wie die Milchindustrie, da musst du knackig, aggressiv, innovativ sein und da sind sie einfach gut unterwegs.
Hast du so ein Buch oder einen Film oder einen Podcast, der keeps you up at night, wo du sagst, das beschäftigt dich oder das hat dich in letzter Zeit beschäftigt?
Also ich bin großer Simon Sinek-Fan. Vor kurzem hat es einen Podcast von ihm gegeben. Ich glaube, der war jetzt schon 3, 4, 5 Mal bei Diaries of a CEO. Und da hat er letztens einen über AI's Real Purpose gegeben. Hieß, glaube ich, We're Teaching Our Kids the Wrong Things, sowas in der Art. Und das fand ich mega interessant. Das ist ein längerer Podcast, aber ich fand es mega interessant, wie er halt auch sagt, dass uns AI heute viele Dinge abnimmt und gerade auch unseren Kids, wo wir eigentlich in diesem ganzen Prozess des Lernens und in der Entwicklung auch durch diese harten Schritte gehen und die einem heute abgenommen werden. Und man lernt halt selber, man entwickelt sich selber, indem man eben auch die Fehler macht und vieles davon wird uns heute abgenommen. Also die Möglichkeit, auch Fehler zu machen. Und das fand ich mega interessant. Nur als ein Teilbeispiel, was in dem Podcast dann adressiert wurde. Und er hat eine sehr klare Sicht auf die Dinge. Also nicht, dass ich da jetzt nicht schlafen konnte, aber ist natürlich, KI ist natürlich ein wichtiges Thema für uns alle und das fand ich halt mega relevant, die menschliche Seite davon zu betrachten.
Ja. Du bist ja nun schon in verschiedenen Positionen unterwegs gewesen in deiner Karriere und du bist ja auch in amerikanischen Unternehmen unterwegs gewesen, in deutschen Unternehmen. Und mich würde mal interessieren, hast du so einen Aha-Moment, auch vielleicht aus Marketing-Sicht in Sachen Führung, Leadership, wo du sagst, das ist etwas, was ich nie vergessen werde oder was dich besonders beeindruckt hat in deinem Umfeld?
Ja, absolut. Also ich denke, was mich in den 10 Jahren Salesforce sehr geprägt hat, ist der Impact und die Präsenz des CEOs. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde, wie Marc Benioff das Unternehmen geführt hat, während ich noch da war, wie er es weiterführt. Die Dynamik, die schiere Kraft und Force und Power, die er einfach in den Markt seit jetzt über 25 Jahren reinbringt mit seinem Unternehmen, 99 gegründet. Das ist für mich weiterhin sehr prägend. Da schaue ich auf zu dem Mann. Also es ist Wahnsinn, was der geschafft hat und wie er sich weiter am Markt behauptet. Und ich bin ja damals in 2012 eingestiegen. Ich glaube, da hatte Salesforce noch, weiß ich, 5.000, 6.000 Mitarbeiter, dann zwischenzeitlich mal auf irgendwie 75.000, 80.000 hoch. Weiß gar nicht, wo sie jetzt stehen, aber das ist von der Führung eines Unternehmens und Leadership wenn man sich das mal so anschaut, weil er ist ja nicht nur CEO, ne? Also Mark Benioff ist ja CMO, CSO, da kannst du eigentlich die gesamte C-Suite kannst du innerhalb einer Person irgendwie verkörpern. Ja, er managt das Unternehmen einfach wahnsinnig gut. Und man kann das vielleicht jetzt auch zur jetzigen Welt, und da ziehe ich natürlich auch die Vergleiche mit unserem Leadership auch bei Celonis, mit Alex, Basti, Martin, den Gründern und Carsten als President, der ja aktiv auch eingestiegen ist. Ganz anderer Führungsstil, sehr, sehr menschennah, sehr verbunden mit den einzelnen Mitarbeitern. Du siehst sie, hörst sie, sind überall präsent. Wir haben heute auch noch später am Tag haben wir noch ein Huddle, wie wir es nennen, wo wir gemeinsam alle als Unternehmen zusammenkommen. Also es ist eine sehr, sehr verbundene, ich will nicht sagen familiärer Führungsstil, aber du merkst halt immer noch, dass dieser Startup-Vibe immer noch da drin sitzt und dass man sich kennt und dass man nah dran sein möchte. Und ich glaube, das muss und darf auch verloren gehen ein bisschen, wenn so ein Unternehmen wahnsinnig groß wird. Das ist ja keine Frage.
Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Hast du jemanden aus der Historie oder momentan, wo du sagst, dem würde ich mal gerne abends in einer lockeren Atmosphäre was diskutieren, Ansagen machen oder lernen?
Ja, absolut. Und zwar war ich ja zum allerersten Mal beim OMR-Event und da war Ryan Reynolds auf der Bühne. Und ich finde den Typen, der ist einfach eine Granate. Der ist klasse. Der ist als Schauspieler, als Unternehmer, als Geschäftsmann, der hat es einfach drauf. Also ich finde, es ist grandios, was der macht. Und auch hier wieder, er macht es immer mit einem Lachen auf den Lippen. Er macht es immer mit Humor. Er ist immer spritzig und frisch und versprüht einfach eine positive Energie. Mit dem könnte ich mir vorstellen, mal easy an der Bar zu hocken und ihn mal auszuquetschen.
Also Guntram, dann kommen wir eigentlich zum Kernthema des heutigen Talks und zwar zum Thema Revenue Marketing. Mhm. Kannst du mir erstmal kurz erklären, was Revenue Marketing aus deiner Sicht ist und was deine Aufgabe damit ist, auch bei dir in deinem Job bei Celonis?
Revenue Marketing habe ich zu meinem Steckenpferd gemacht und finde es mittlerweile auch einen interessantesten Teil meiner Arbeit als CMO oder Vermarkter. Revenue Marketing steht dafür, dass du sämtliche Taktiken und auch die Budgets, die hinter diesen Taktiken stehen, die dir als Vermarkter zugeteilt sind, an den Vertriebszielen ausrichtest. Und das bedeutet, dass du wirklich sehr granular daran arbeitest, das Budget aufzuteilen und zu schauen, okay, was steht mir im Marketing zur Verfügung an Taktiken, an Aktivierungen für unsere Interessenten und unsere Kunden und wie strukturiere ich dann über das Jahr verteilt eben diese Aktivitäten, um sicherzustellen, dass das Budget bestmöglichst darin verankert ist. Und ja, und das macht mir mega viel Spaß, weil das ist eine Disziplin, die, glaube ich, gibt es in der Form, Revenue Marketing hörst du immer mehr und mehr, aber es ist eine Disziplin, die gibt es schon seit einiger Zeit und es ist jetzt auch nicht, dass ich die Welt hier neu erfinde, sondern sich das Ganze nochmal viel granularer und viel detailverliebter anzugucken und auch die harte Arbeit zu investieren, die auch nicht immer Spaß macht. Und das ist meine Aufgabe bei Celonis, Revenue Marketing so zu betreiben, dass wirklich in sehr enger Abstimmung mit dem Vertrieb, auch mit den richtigen KPIs, die Ziele verfolgt werden und dementsprechend Vertrieb und Marketing Hand in Hand wirklich arbeiten.
Wird das dann aber nicht eine rein KPI-getriebene Diskussion, wo du eigentlich immer nur darüber redest, hast du die richtigen Ziele oder gibt es noch KPIs, die wir noch erreichen müssen? Oder ist das eine falsche Annahme, dass man zu sehr sich an den vorgegebenen Dingen, die man dann auch messen kann, orientiert?
Hope I'm not bursting people's bubble here. Marketing soll Spaß machen, Marketing soll inspirieren, Marketing soll tolle neue Wege aufweisen und Visionen darstellen für das Unternehmen, für die Kunden, für die Interessenten, für die Partner, für das ganze Ökosystem. Aber gleichzeitig glaube ich, wenn du als Vermarkter heutzutage ohne KPIs arbeitest, bist du am falschen Ort. Und wenn du die KPIs betrachtest, die wir momentan nutzen, also Marketing Source und Marketing Influence, Revenue orientiert zu arbeiten, also wie viel deines gewonnenen Geschäfts ist eigentlich von Marketingaktivitäten dann auch beeinflusst worden, Pipeline Contribution, natürlich auch Customer Acquisition Costs und ganz wichtig die Pipeline Velocity, das ist etwas, worauf ich sehr, sehr stark achte, weil eben auch in den Gesprächen mit dem Vertrieb, mit meinen Sales-Leadern immer wieder das Thema eben aufkommt, wie kann Marketing helfen, unsere Vertriebszyklen zu kürzen, die richtigen Maßnahmen für unsere Kunden und Interessenten zu aktivieren. Da geht es spezifisch, gerade was auch die KPIs angeht, um Land, also neue Kunden zu gewinnen, aber gleichzeitig auch das Potenzial auszuschöpfen, Cross- und Upsell-Opportunities zu generieren, auch durchs Marketing. Also da geht es spezifisch um das Marketing-Sourced Pipeline und dann zu schauen, okay, wie schnell treibe ich diese Pipeline eigentlich voran und eben am Ende auch zu schauen, waren wir damit erfolgreich, also ist der Deal geclosed. Und deswegen gehen wir so über das Klassische, da rede ich eigentlich sehr selten drüber, über das ganze Lead Generation und auch das MQL-Thema ist natürlich wichtig im Sinne deiner Attribution. Aber ich gucke viel mehr heutzutage auf den Customer Lifetime Value und auch sehr spezifisch ROMI, also Return Marketing Investments. Weil das ist etwas, was ich mit meinem Vertrieb und auch mit meinem CFO oder mit meinem Finanz- und Analytics-Department sehr genau anschaue. Und die Planung ist heutzutage auch viel granularer.
Ist es etwas, was vom Vertrieb akzeptiert wird oder musst du dort Begleit- und Überzeugungsarbeit leisten, dass Marketing das bringen kann?
Ja, beides. Also wir haben als Vermarkter erstmal, also Marketing hat erstmal die Verantwortung und ich auch federführend an der Speerspitze, allen verständlich zu machen, was wir da überhaupt tun. Und kein Vertriebsleiter wird sich abwenden, wenn du ihn oder sie mal hinsetzt und sagst, hey, ich möchte jetzt mal genau erklären, pass auf, wir haben hier, nehmen wir mal hypothetisch, 1 Million an Budget. Und für meine Region möchte ich mal aufzeigen, was wir damit eigentlich machen. Und jeder Vertriebler wird ja auch sagen, hey, die sind ja im Detail mit ihren Kunden da drin. Ne? Wir verkaufen im Rahmen von Process Intelligence Technologien, die dir helfen, deine KI-Strategie zu verwirklichen, die dir helfen, den Supply Chain-Wahnsinn, der jetzt gerade vielleicht durchs Tariff Management entstanden ist, da Klarschiff zu machen. Und dann wirklich zu sagen, okay, schau mal, ich gebe XY-Budget für diese Bereiche, für diese Kampagnen, für diese Aktivierungen, Events, Third-Party-Events, Celonis Proprietary, also die, die wir selber organisieren, Account-Based-Marketing-Programme, Executive-Briefing-Center, wo wir die C-Level-Suite ansprechen. Das gebe ich dafür aus, das ist die Zielgruppe. Und dann gehst du wirklich in die Tiefe und schaust, okay, das sind die Themenbereiche, die wir adressieren. KI, Supply Chain, Tariff Management, Microsoft Partnership, den wir jetzt gerade mit Fabric abgeschlossen haben. Wie aktiviere ich das im Markt? Und das interessiert meine Vertriebsleiter. Und das ist mein Lehrauftrag sozusagen. Und nicht belehrend, sondern Lehrauftrag. Und ganz ehrlich, oft wird es auch nicht, in erster Instanz nicht verstanden. Und das habe ich schon damals bei Salesforce gelernt, dass du kannst als Vermarkter gar nicht oft genug dasselbe sagen. Also die muss schon jemand anschreien und mich muss schon jemand anschreien und sagen, hör auf mir das zu sagen, ich habe es verstanden. Aber das ist noch nie passiert. Also ganz ehrlich, deswegen Lehrauftrag, Education, Leute an die Hand nehmen, denen das erklären, gerade was die KPIs angeht.
Wenn ich mir das anhöre, ist es, glaube ich, ein neues Rollenverständnis. Ich denke immer noch, wenn du sagst Pipeline und dergleichen, kommt mir der gute alte Funnel in den Kopf, wo du weißt, wo ich nicht so ein Fan von bin. Wie geht ihr damit um? Ist es für euch ein Funnel oder wie strukturiert ihr eure Aktivitäten?
Wir reden da nicht mehr von einem Funnel, sondern haben wir das erfunden, wir nennen es Bowtie. Das heißt, musst du dir echt so vorstellen wie so eine Fliege, die du bei einem Event trägst. Und das beginnt auf der einen Seite natürlich mit der Awareness-Phase und das geht auf der anderen Seite Richtung Value Realization, Evangelism, Customer Advocacy. Also wirklich, dass du einen Kunden, der bereits mit deinem Unternehmen unterwegs ist, deine Lösungen einsetzt, dass die so begeistert sind, dass die über dich sprechen wollen. Und entlang dieser Bowtie, entlang dieser Reise deines potenziellen Kunden, deines Prospects, der dann zum Kunden wird und dann darüber hinaus eben, ich habe es eben erwähnt, also die ganzen Expand- und Renewal-Motions, die du hast. Marketing hilft auch momentan bei Celonis, dem Vertrieb, Anti-Churn-Maßnahmen einzuleiten. Das heißt, wir gucken uns sehr spezifisch an, welche Accounts haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Verträge zu einem gewissen Zeitpunkt, also Multi-Year-Contracts, nicht erneuern. Das heißt, wir gucken uns dann gemeinsam mit dem Vertrieb an, sehr langfristig, wie können wir denn verhindern, dass ein solcher wichtiger Kunde zum Beispiel dann irgendwann sich abwendet und Alternativen sucht. Da sind wir entlang dieses, ja, nenn's Funnel, nenn's Customer Journey, nenn's Bowtie, bin ich als Vermarkter verantwortlich, jeden Bereich dieser Kundenreise abzudecken mit unterschiedlichen Taktiken, da auch wieder Budget zu planen, sicherzustellen, dass wir nicht irgendwie nur anfangs Leads generieren und die MQLs dann mit unserem Attribution Model dann weiter pushen, sondern dass wir am Ende des Tages wirklich schauen, okay, was machen wir denn eigentlich Account-Based Marketing technisch, was machen wir Executive Briefing Center technisch, wie bedienen wir net neue Kunden, existierende Kunden, auch unser Partner-Ökosystem. Also da sind wir sehr, sehr umtriebig. Im Marketing.
Es hört sich so an, als wenn viele Aktivitäten bei dir auf den Prüfstand kommen. Weil wenn du sagst, du musst nachweisen können, dass du ein Revenue dazu beiträgst, müsste ja bei dir vom traditionellen klassischen B2B-Marketing relativ viel wegfallen, wo man sagen kann, das ist nur für einen Rang gewesen.
Ja, Markus, bei mir kommt alles auf den Prüfstand. Also die Zeiten sind auch vorbei, wo mehr ist. Das hilft dir zum einen in der Planung, das hilft dir mit dem Budget, Das hilft dir in der Rechtfertigung für das Folgejahr, Dinge auch mal nicht zu tun. Diese Diskussion, die hat bestimmt jeder Vermarkter schon gehabt, wo du dann da sitzt und sagst, ja, Guntram, ey, wir müssen bei diesem Event sein, weil unsere Konkurrenz da ist. Also sowas zieht schon lange bei mir nicht mehr. Deswegen, ich guck mir ganz genau an, welche Kampagnen haben wir gefahren. Wir managen das bis aufs letzte Detail. Wir machen Forecasts mittlerweile für jeden Dollar, der ausgegeben wird. Hat mein Team dann auch eben habe ich den Wunsch geäußert und auch das festgelegt, dass wir einen gewissen Forecast an Pipe haben, Forecast an MQLs, dass wir gewissen ACV damit auch attachen. Also das ist auch wichtig, da auch wieder zum Revenue Marketing. Also ich gucke mir wirklich an, Marketing influenced ACV am Ende des Tages.
ACV heißt?
Annual Contract Value, verzeihung. Okay. Also der Umsatz, den du generierst in diesem Jahr, das ist auch nicht der ARR, Annual Recurring Revenue, sondern das ist wirklich das Net New Umsatz, den du generierst und wie deine Marketingmaßnahmen und deine Taktiken da wirklich drauf reinspielen. Und ja, absolut, also da bin ich im Detail und dann streiche ich Sachen auch raus, die nicht funktioniert haben und bin tough und sage, hey, und da unterstütze ich auch mein Team, weil die haben ja dann in den unterschiedlichen Ländern auch die Diskussionen mit ihren Regional Vice Presidents für Sales und ihren Vertrieblern und das kann manchmal recht emotional auch werden, aber da stehe ich dahinter.
Inwiefern sind in deinem Team so klassische B2B-Menschen unterwegs oder hast du auch Mitarbeiter, wo du sagst, die kommen im ganz anderen Skillset jetzt zum Tragen, vor allem im Hintergrund dieses Revenue-Marketings?
Jetzt heute oder in meinem Team oder auch früher, ja. Unterschiedlich. Also ich gebe dir ein Beispiel. Damals habe ich zum Beispiel jemanden bei Salesforce eingestellt. Das war die persönliche Assistentin von der CEO von Burberry. Einfach, das ist einfach Talent und da geht es bei mir um Attitude. Und die müssen jetzt nicht im B2B-Bereich ausgebildet sein. Die können auch aus dem B2C-Bereich kommen. Ich glaube, die Grenzen, du sagst es ja auch immer, die Grenzen zwischen B2B und B2C, die verschmelzen. Natürlich, was ich gerne sehe, ist, dass Menschen gutes Verständnis für diese Komplexität der Entscheidungsfindung im Buying Center haben, dass sie meine Gedanken teilen, dass es viele unterschiedliche Touchpoints in so komplexen Opportunities gibt und dass man dann eben auch mit genug Kreativität und Mut neue Maßnahmen entdeckt und die auch umsetzt. Und das ist ja meine Verantwortung als Marketingleiter oder CMO, dass ich halt sage, hey, ich muss meinem Team ja auch diesen Freiraum schaffen. Weil ganz ehrlich, wenn du jeden Tag Kampagnen aussetzt, Events machst, der Rattenschwanz, der ist so lang, du kommst gar nicht zum Nachdenken, du kommst gar nicht dazu, neue Ideen zu entwickeln. Und das mache ich jetzt halt. Ich gebe meinem Team immer so 10-15% ihrer Zeit zurück, um innovative neue Sachen aufzugleisen. Und Innovation ist ja, ich sage ja immer, Innovation, have an idea and turn it to life.
Ja, ich glaube, weil das ist die andere Seite, wenn du immer hingehst und sagst, ich kann zeigen, welche Dinge KPIs wirklich nach vorne bringen, kommst du ja auch in so einen Fluss rein, dass du sagst, okay, das funktioniert, wir müssen eigentlich nichts anderes machen. Jetzt hast du aber noch eine Konkurrenz und hast vor allen Dingen jetzt in deiner jetzigen Funktion oder damals auch bei Salesforce ja immer das Problem, dich kennt nicht jeder und du musst dich darum kümmern, dass du irgendwie in den Kopf deiner Kunden reinkommst. Klar gibt's dann Brandmarketing. Aber du musst halt gucken, wie du in dem Feld auch wirklich innovativ unterwegs bist. Sonst bist du, ich erinnere mich nur an die Tapezierung der Litwa-Säulen in San Francisco zur Dreamforce, wo du keine Litwa-Säule gesehen hast, wo nicht irgendwas zu Salesforce drauf stand. Das hat mich echt beeindruckt, dass man so weit geht. Aber ist das etwas, wo du sagst, das ist ursächlich inzwischen auch im B2B-Marketing angekommen, dass man wirklich innovativ versucht, sich aufzustellen?
Ja klar, das sind ja Menschen, an die du verkaufst. Das ist ja, das ist ja absurd zu denken, nur weil du eine komplexe technologische Plattform anbietest, die CIOs und CTOs und Chief Digital Officer dieser Welt jetzt brauchen und einsetzen. Und das machen ja auch mehr und mehr. Aber am Ende des Tages sprichst du hier mit Müttern, mit Vätern, mit Freunden, Menschen. Und das heißt, die haben Emotionen, die wollen auch Spaß haben, die wollen mitgerissen werden. Also das kann mir keiner erzählen, dass sie alle da sitzen und sagen, ja, so, jetzt gucken wir uns die Zahlen an. Sondern nein, also das B2B, da quote ich mal einen alten Kollegen, und einen guten Freund von mir, Colin, der ja CMO bei ServiceNow geworden ist vor einiger Zeit und der halt immer sagt, hey, the B in B2B doesn't stand for boring. Ja. Und das ist ein Plädoyer, das ist eine Glaubensrichtung, die ich stark auch vertrete.
Und da kommt halt immer wieder ins Spiel für mich. Dann sind es Menschen und dann sind es Consumers oder da sind es Users und dann redest du auch nicht unbedingt immer über dieses Business, sondern musst du mit Menschen reden und dann sind halt die Unterschiede aus meiner Sicht zwischen B2B und B2C werden immer geringer. Vorausgesetzt, du hast die Komplexität deiner Produkte im Griff.
Ja, und schau mal, Markus, du hast ja vielleicht im B2B-Tech-SaaS-Bereich geht's ja, wir verkaufen eine Plattform, genau wie das auch andere Tech-Vendoren machen. Und einer der wichtigsten Punkte ist ja, dass du auch Stickiness generierst. Und die Stickiness kommt ja durch die User. Und die User am Ende des Tages, ne, heutzutage sagen Leute, ja, mach mal einen Rechner auf und dann, ja, ich nutze Zoom, ich nutze Salesforce, ich nutze Celonis. Das ist ja diese Stickiness, dass die ihren Lebensalltag ja gerne mit deinen Tools, mit deiner Technologie dann nutzen. Und das ist ja schon, also diese Handhabung, diese Leichtigkeit, diese Flexibilität in deinem Arbeitsalltag, das einzusetzen, das geht ja schon Richtung B2C.
Und es geht auch noch in eine andere Richtung. Wenn du sagst, ich nutze Celonis oder nutze Salesforce, dann redest du mit anderen darüber und dann bist du beim Stichwort Community und dann bist du ganz weit weg von gegebenen Entscheidungsstrukturen, sondern dann entscheiden sich Dinge eher in der sozialen Welle als irgendwie am Bürotisch beim Einkäufer. Der zwar auch noch eine Rolle spielt, aber den darf man nicht vergessen, aber trotzdem.
Ja, so viel zum Thema halt Vertrauen aufbauen, ne? Ja. Trust, loaded word. Aber das ist genau das, Storytelling, Community aufbauen. Das siehst du ja im B2C-Bereich, ne? Wenn irgendwas 4,8 von 5 Sternchen hat, dann sagst du, I trust it. Der ganzen Geschichte schenke ich Vertrauen. Und wenn das noch 700 Mal gemacht wurde, dann sagst du dir doch, naja, so schlecht kann das ja gar nicht sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass 700 Leute sich da irren. Genau das zählt auch im B2B-Bereich. Und das bauen wir immer mehr auf, auch bei Celonis.
Wenn ich dir so zuhöre und deinen Enthusiasmus dabei erkenne, gibt es jetzt für mich noch eine Debatte, die geht nicht nach vorne zum Vertrieb. Ich verstehe, dass ihr euch da stark abstimmt und dass das für euch ein ganz intensiver Austausch ist. Aber bräuchtest du da nicht eigentlich oben drüber einen Chief Revenue Officer oder einen Chief Commercial Officer, der das alles nochmal schön orchestriert? So sehr ich von den Silos immer nicht überzeugt bin, aber am Ende des Tages brauchst du da oben nicht einen, der das übernimmt?
Silos will ich es mal gar nicht nennen, auch wenn natürlich zwischen Marketing und Vertrieb immer noch diese Kluft oder diese Ridge existiert, das wird auch niemals ganz verschwinden, weil eben die Ausrichtung dieser zwei Praktiken auch komplett unterschiedlich ist teils. Ne? Ich habe jetzt darüber gesprochen, wie wir unsere KPIs zusammen definieren, wie wir Marketing-Taktiken die so umsetzen, dass sie am Revenue oder am Umsatz aufgebaut sind. Aber gleichzeitig habe ich ja als Vermarkter im Vergleich zu meinem Sales Leader auch noch ein paar andere Aufgaben und die sehe ich ganz konkret auch eben in diesem schnelllebigen B2B-Tech-SaaS-Umfeld, in dem ich aktiv bin. Das ist für mich als Vermarkter sehr klar geworden in den letzten 20 Jahren, dass mein Vertrieb oft auf das Ende des Quartals blickt oder, wenn es richtig weit geht, auf Ende des Jahres und dann hört die Welt auf. Da stoppt die Zeit. Und dann kommt nichts. Magellan hätte seine Freude gehabt bei uns. Und dann ganz ehrlich, und dann guckst du halt, hey, ja, am Ende des Jahres hat mein Vertrieb gewisse Ziele zu erfüllen und darauf arbeiten die hin. Und ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, das ist auch ganz wichtig und das ist wichtig, dass du sehr, ne, wie so ein Höhlenmensch in diese Richtung rennst und das Mammut muss jetzt erlegt werden. Was ich versuche zu tun und was ich auch proaktiv meinem Team immer mitgebe, ist, hey, seid nicht nur innovativ, aber blickt über diesen Tellerrand hinaus. Schaut, das ist jetzt nichts Negatives, ne, dass der Vertrieb anders tickt, aber schaut darüber hinaus, schaut auf die nächsten 3 Jahre. Strategische Partnerschaft, wie zum Beispiel Third-Party-Event-Anbieter, die wir machen, versuche ich langfristig zu planen, um eben auch die Community, die dadurch entsteht, ne, nimm den CIO-Event zum Beispiel, das willst du über einen längeren Zeitraum aufbauen, um das Vertrauensverhältnis auch als Tech-Vendor dann zu generieren, nur als ein Beispiel. Das heißt, diese Weitsicht, die möchte ich beibehalten und ich kann dir nicht sagen heutzutage, ob in meiner Welt mit einer einzelnen Position oben drüber, ob das nicht ein bisschen verloren gehen würde. Ob sich dann nicht dieser Chinese Wall, der da noch existiert, ob der nicht auch gut ist, dass der da ist und dass wir viel mehr daran arbeiten müssen, um diese zwei, in Anführungszeichen, Silos, Vertrieb und Marketing, immer wieder zusammenzuführen, in dieser Matrixstruktur die Brücken zu haben, aber trotz dessen immer noch eine unterschiedliche Sichtweise auf die Praktiken zu führen. Und das funktioniert für mich momentan sehr gut. Also.
Und ist das ein Kulturthema, dass du wirklich das Verständnis hast für diese unterschiedlichen Rollen, dass du die auch akzeptierst?
Ja, 100%. Ich habe das große Privileg gehabt mit Vertriebsleitern, auch jetzt im europäischen Umfeld. Mein jetziger Vertriebschef, der kommt von Palantir. Also die sind enorm interessiert daran, das zu verstehen, was wir tun, involviert zu sein. Ich habe vorhin von Romy gesprochen, Return on Marketing Invest, die wollen wissen, welche Kampagnen funktionieren, welche Kampagnen fruchten im Sinne von verkürzten Vertriebszyklen in gewissen Target Industries, also in den Industrien, in der Vertikalisierung, die wir haben, sei es im Automotive-Bereich, sei es im Manufacturing oder Banking. Das heißt, wir gucken uns das gemeinsam auch mit Sales Ops ganz genau an. Wir schauen also Marketing, Marketing Ops, Sales Ops. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Die brauchen gar nicht unter einer Person aufgehangen zu sein, um den vorherigen Punkt nochmal zu adressieren, sondern wir kommen zusammen, wir gucken uns unsere Zielgruppen an, wir gucken uns die Accounts an und dann arbeiten wir gemeinsam diese Pläne aus. Viele haben Account-Pläne, ne? Die Vertriebler setzen ja Account-Pläne auf. Mein Marketing-Team ist zum Beispiel sehr granular in der Entwicklung und in der Bearbeitung kontinuierlich dieser Accountpläne involviert. Also wenn mir ein Vertriebler sagt, okay, diese Opportunity ist ein Jahr bis zum Abschluss, das planen wir. Die unterschiedlichsten Vermarkter gehen rein und arbeiten mit dem Vertrieb zusammen, um zu schauen, wie adressieren wir diese Touchpoints.
Wenn du in deine Aktivitäten reinguckst in den letzten 2, 3 Jahren oder auch früher, was hat dich besonders beeindruckt an Aktivitäten, die wirklich den Sales mit nach vorne gebracht haben? Wo sagst du, wow, das ist ein Hebel, den musst du unbedingt im Griff haben? Und wo wundert es dich, dass es immer noch Dinge gibt, die andere Unternehmen machen, wo du sagen würdest, oh mein Gott, da steckt bei uns gar nichts hinter?
Ja, das ist eine gute Frage. Aktivitäten, wo der Vertrieb mitgerissen wird, wenn wir Kampagnen aufgesetzt haben, und ich rede hier nicht von digitalen Kampagnen, sondern wirklich von physischen Kampagnen, wenn du nah am Kunden bist, Guerilla-Marketing-Aktivitäten, die wir hier zum Beispiel in Zürich lanciert hatten, als ich gerade bei Celonis angefangen habe, wo wir die Laufwege unserer Prospects und Kunden analysiert haben und dann auf Digital Billboards draußen mit Kreide auf den Straßen Celonis-Messages gezeichnet hatten, professionell. Sowas liebt der Vertrieb, weil du bist nah dran, die arbeiten dann mit dir gemeinsam an der Ausarbeitung und an der Umsetzung. Das hat mega gut funktioniert. Da reden die Leute heute auch noch drüber. Also viele Sachen, die innovativ sind, die Spaß machen, die eine gewisse Energie mitbringen, das funktioniert weiterhin sehr gut. Und das möchte ich auch viel mehr machen im Rahmen von Account-Based Marketing-Programmen. Das unterteilst du ja in One-to-Many, One-to-Few, von der Segmentierung her deiner Target-Industries oder deines ICPs oder deiner Zielgruppen und Ansprechpartner beim Kunden, bis hin eben dann zu One-to-One-Maßnahmen, wo du dann sehr granular im Detail mit dem Vertrieb gemeinsam ausarbeitest, wie kann ich jetzt hier einen Touchpoint legen, der meinen Kunden so richtig rockt, wo der sagt, wow, da schenke ich der Person meine Aufmerksamkeit oder diesem Unternehmen meine Zeit, mal zuzuhören, wenn es um Prospects geht. Aber ist natürlich auch für Expand und Renewal Motions, Upsell, Cross-Potenzial auch relevant, ja.
Und wo siehst du Dinge, die man nicht mehr braucht?
Ich glaube, es gibt eine riesig große Anzahl von Third-Party-Anbietern da draußen, die es weiterhin nicht verstanden haben, wie man kontinuierlich Mehrwert bietet und die sich entweder auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben zu lange, wo das Format nicht mehr stimmt, die haben keinen Innovationsprozess gehabt, wo sie gesagt haben, hey, wir müssen unser Konzept mal überdenken. Du siehst es da draußen, du siehst die erfolgreichen Third-Party-Anbieter, industriespezifisch, die Sprache der Industrie sprechen, die auch verstehen ein Konzept mit Freude und Dynamik, Energie und Relevanz und auch einer gewissen Dringlichkeit aufzubauen. Das ist für mich enorm wichtig im Marketing. Ich sage immer auch zu meinem Team, ich sage, Leute, wenn wir nicht relevant sind und wenn wir keine Dringlichkeit erzeugen, dann helfen wir weder uns noch unserem Vertrieb und schon gar nicht unseren Kunden. Die müssen doch verstehen, wo unser Werteversprechen herkommt, unsere Value Prop. Du kannst den ganzen Tag kannst du irgendwas erzählen, aber wenn du nicht aufzeigst, warum das so relevant für die ist, und zwar nicht für eine ganze Industrie, sondern für dich als Person, für dich als Changemaker, wie wir sie bei Celonis nennen, oder Trailblazer, wie das bei Salesforce damals war, wie du dich transformieren kannst als Individuum, wie du besser werden kannst, wie du als besserer Mitarbeiter und Mitarbeiterin in deinem Unternehmen dann auch dein Unternehmen weiterbringst, das Unternehmen, die Industrie vielleicht ein ganzes Land.
Also bist du jemand, der sagt, und das finde ich sehr spannend, weil du hörst ja von vielen Unternehmen, na, ich hole mir mal meine Third-Party-Agenturen und dann lasse ich mir von denen mal erzählen, wo eigentlich der Trend hingeht und wo ich mich bewegen muss. Und du sagst eigentlich, Kameraden, hört mal zu, was wir hier eigentlich tun, welche Kontribution könnt ihr leisten, damit wir gemeinsam vorankommen. Also nicht darauf warten, dass die Agentur mit der Idee kommt, sondern du bist der Vorreiter.
Absolut. Also ich bin ja auch nicht Chief Marketing Officer, sondern Chief Market Officer. Und mit Market bedeutet ich, das steht für mich für Zuhören und erstmal verstehen, was da draußen überhaupt passiert. Markus und ich sehe es immer wieder, wir hören nicht genug zu. Also als Individuen hören wir nicht genug zu. Ich arbeite da auch selber an mir. Ich mache da sogar Managementkurse. Einfach besser zuhören. Hör deinen Kunden zu, hör deinen Interessenten zu, verstehe, was die wirklich... Ich meine, ich erzähle jetzt nichts Neues, ne? Nur machen wir das wirklich so? Sprechen wir die Sprache der Industrie? Wenn heute ein CIO auf unsere Webseite geht und die Wörter, die er liest und wie er navigiert und was er da sieht, ist es wirklich auf ihn abgestimmt? Da müssen wir viel tiefer rein, da müssen wir viel besser verstehen. Und da geht es nicht nur um Third-Party-Anbieter. Den Fehler kannst du ja auch selber machen, wenn du dein eigenes Event-Format aufbaust. Ich höre meinem Team zu, ich höre unseren Kunden zu.
Und den Sales-Leuten.
Und den Sales-Leuten, ja, absolut. Die haben diesen tagtäglichen Kontakt. Die hören genau, was da passiert. Die haben gute Zeiten, die haben schlechte Zeiten mit den Kunden. Und die wissen ganz genau, wie diese Dynamik sich entfaltet.
Das war's für heute. Die Bedeutung des Revenue Marketing nimmt zu. Wie lassen sich die richtigen KPIs identifizieren? Wie kann das Marketing die Sales Teams und die Sales Prozesse besser unterstützen? Wie lassen sich Kommunikationsprobleme zwischen Marketing und Sales lösen? Läutet Revenue Marketing das Ende der Kreativität im Marketing ein? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Guntram und Markus, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!